Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Energiepreise sind ordentlich angestiegen. Auch die Preise für Lebensmittel sind hochgegangen. Mit dem Angriff auf die Ukraine ist uns noch einmal sehr deutlich geworden, wie abhängig wir von den globalen Lieferströmen sind. Und so mancher hat sich in den zurückliegenden Wochen vielleicht ja auch Gedanken darüber gemacht, unabhängiger von all dem zu werden, sich mehr selbst zu versorgen, autarker zu werden. Auch der Klimawandel ist für nicht weniger ein Grund, sich umzustellen, regionaler zu denken, auch was die Versorgung angeht. Und darüber werden wir heute sprechen in dieser Agenda. Über den Trend zur Selbstversorgung, von der Energie bis zu den Lebensmitteln. Haben Sie vielleicht schon einiges im Garten, auf dem Balkon angepflanzt, sich vom Stromnetz unabhängiger gemacht oder denken darüber nach und merken, dass es doch einige Hürden gibt, die Selbstversorgung gar nicht so einfach ist? Dann rufen Sie uns gerne an. Wir sind recht gespannt auf Ihre Berichte. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Die Nummer noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Wenn wir Sie in die Sendung holen dürfen, auch gerne mit einer Telefonnummer, unter der wir Sie in den kommenden knapp anderthalb Stunden erreichen können. Von der Energie bis zu Lebensmitteln, der Trend zur Selbstversorgung, darüber sprechen wir hier und zwar auch mit diesen Gästen. Wilfried Bommert ist uns zugeschaltet. Er ist der Mitbegründer des Instituts für Welternährung, einem Verein, der sich für ein nachhaltigeres Ernährungskonzept einsetzt. Schönen guten Morgen, Herr Bommert.
Guten Morgen, Frau Enzinger.
Und Sie sind auch ein Kollege. Sie sind Buchautor und Journalist, haben die erste Umweltredaktion des WDR geleitet, Landwirtschaft studiert und sind wie autark, was Ihre Versorgung mit Lebensmitteln oder auch Energie angeht.
Also wir heizen unser Haus mit Holzpellets. Die Holzpellets kommen hier aus der Nähe, das wissen wir. Wir haben den Strom seit gestern von Solarpanelen. Wir kaufen regional ein, was die Bauern hier so herstellen. Ein Teil kommt aber zugegebenermaßen auch noch von, wo wir es nicht genau wissen, wo es herkommt. Aber wir versuchen schon insgesamt so regional wie möglich zu denken.
Da kommen wir auch noch drauf, wie schwer oder einfach das auch fällt. Sie haben es ja schon angedeutet, dass Selbstversorgen nicht immer so einfach ist. Reinhard Loch ist mit dabei. Er ist der Leiter der Fachgruppe Energieeffizienz der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Grüße Sie, Herr Loch.
Guten Morgen.
Selbstversorgung, inwieweit ist das auch für Sie persönlich ein Thema?
Ja, ich bin Mieter, insofern bin ich in der Energieseite ein bisschen eingeschränkt, weil ich eben selber nur begrenzt einiges machen kann. Wir sind aber mit dem Vermieter auch im Gespräch, ob wir nicht auch eine Solaranlage kriegen, in dem Zuge vielleicht auch auf Elektromobilität umstellen. Und ansonsten versuche ich mir auch in der Ernährung so zu versorgen, dass ich möglichst mit regionalen Produkten arbeite. Selbst anbauen tue ich jetzt noch nichts, aber natürlich mache ich mir auch Gedanken, wie viel man möglichst selbst erzeugen kann.
Und auch da werden wir sicherlich noch einiges hören. Sie haben das angesprochen, Sie sind mit dem Vermieter in Verhandlungen. Möglicherweise können wir da ja auch den einen oder anderen Tipp an Mieter geben, wie sie sich selbst versorgen können oder wie sie das anregen können. Wir werden im Laufe der Sendung noch einige praktische Hinweise und Erfahrungen auch hören, haben verschiedene Zuschaltungen dazu organisiert. Jetzt in der Leitung ist Christine Delzer, die schon einige Erfahrung hat, was die autarke Energieversorgung angeht. Schönen guten Tag, Frau Delzer.
Guten Tag, Frau Enzminger.
Bei Ihnen zu Hause, kann man sagen, hat die Energiewende schon stattgefunden. Sie leben seit wie vielen Jahren tatsächlich autark?
Das sind dieses Jahr seit 34 Jahren.
34 Jahre, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden, nehme ich mal an. Wie hat das angefangen bei Ihnen so früh schon?
Wir hatten uns damals selbstständig gemacht mit Energieberatung und Produktentwicklungen. Und da war die Frage, auch gesellschaftlich, gelingt es, ein Gebäude energieautark hinzubekommen oder nicht? Das war die Diskussion. Und uns hat das Thema natürlich berührt und wir haben es umgesetzt.
Wie haben Sie das umgesetzt?
Wir waren in der Neubauplanung und hatten dann mal gegengerechnet, was die Installation des normalen Stromanschlusses ist, was die autarke Lösung sein könnte. Und ja, mutig wie wir waren, haben wir uns für die autarke Lösung entschieden. Das heißt, dass wir haben quasi eine Kraft-Wärme-Kopplung gehabt, einen Kachelofen zum Steerholzheizen. Ja.
Und Sie beziehen tatsächlich keinen Strom aus dem öffentlichen Netz, also überhaupt nichts?
Nichts.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer schildern, was es dazu braucht, auch wenn man eine Immobilie selber besitzt. Sie sind ja auch in der Gebäudesanierung tätig, wenn es um Energiekonzepte geht. Es ist bei eigentlich jedem Haus möglich, dass man so energetisch saniert?
Schrittweise sicher.
Sie haben früh schon das autarke Haus geplant und umgesetzt. Auch da angedeutet schon, warum so früh. Vielleicht können Sie uns das noch mal genauer schildern. Was waren so die Gedanken, auch mit Blick möglicherweise ja auch auf Zukunft von ja, Kindern oder Nachwuchs?
Ja, natürlich. Wir hatten damals eine Tochter. Die zweite, die wurde geboren, als wir in das Haus eingezogen sind. Und da ist natürlich die Frage, ist das machbar oder nicht? Und mein Mann ist ja Ingenieur und ich habe ihm freie Hand gegeben, in Anführungszeichen. Ich hatte die Bedingung, wenn wir einziehen, dann muss einfach das Umfeld so stimmen mit zwei kleinen Kindern, dass alles gewährleistet ist. Also Wärme, warmes Wasser, Strom, was man eben so braucht. Und das war eigentlich durchgängig gewährleistet.
Wie froh sind Sie heute, dass Sie bereits so früh Ihre persönliche Energiewende eingeleitet haben?
Es ist für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Wir machen uns da nicht mehr so viel Gedanken. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass wir uns sehr unabhängig fühlen dürfen.
Das, was Sie in Ihrem Haus eingebaut haben, würden Sie sagen, das ist auch großflächig machbar? Also können wir noch viel mehr Quartiere energieunabhängiger machen, ganze Stadtteile womöglich?
Das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Also wir haben einige Projekte auch realisiert von Kunden, die diesen Weg gegangen sind, die autark sein wollten und das erfolgreich umgesetzt haben. Und wir haben das auch noch ein bisschen so im Monitoring drin. Also es funktioniert und die Kunden sind sehr zufrieden.
Sie haben eine Firma für Kybernetik. Es geht um die Entwicklung von Energiekonzepten für Gebäude. Sie haben energetische Sanierungen, haben Sie ja schon gesagt, für Bürogebäude, aber auch Kirchen, Schulen gemacht. Gibt es, wenn es die Energiesanierung angeht, die Umstellung auch auf autarke Systeme, Grenzen, wo Sie sagen, da wird es nicht funktionieren?
Ich denke, es gibt für alles einen Weg. Wenn man was möchte, wenn man es wirklich möchte, dann gibt es für alles einen Weg.
Christina Delzer, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns die Erfahrung geschildert haben. Um den Trend zur Selbstversorgung geht es heute bei uns in der Agenda. Sie bleiben noch ein bisschen in der Leitung. Und Reinhard Loch, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, inwiefern spüren Sie, dass es bei der Energieversorgung einen stärker werdenden Trend auch gibt, wenn es um die Frage geht, sich selbst zu versorgen?
Ja, natürlich durch die aktuellen Entwicklungen merken wir in der Beratung sehr, sehr große Nachfrage. Das hat sich hier schon Ende letzten Jahres angedeutet, als die Energiepreise so hoch gegangen sind. Die Leute treibt jetzt natürlich zusätzlich, gerade eben haben wir es in den Nachrichten gehört, Gaslieferstopp für Polen. Das treibt natürlich die Menschen jetzt in die Sorge, was passiert im nächsten Winter. Und das ist das, was wir jetzt in der Beratung auch aktuell sehr stark als Tendenz sehen. Die Menschen machen sich Gedanken, wenn sie gerade sowieso vielleicht am Kesseltausch sind, was mache ich mit meiner Öl- oder mit meiner Gasheizung? Kann ich da unabhängig werden, A, von fossiler Energie, aber speziell auch vielleicht jetzt gerade von Gas? Das ist die totale Tendenz und natürlich, aber auch schon seit Jahren erkennbar, diese Faszination Photovoltaik. Ich mache mich also im Strombereich selbstständig, indem ich eben den Strom selbst erzeuge, sei es die große Anlage auf dem Dach oder sei es die kleine Anlage am Balkon oder dieses sogenannte Stecker-PV-Geräte.
Also würden Sie schon sagen, die Nachfrage bei Ihnen ist mit Kriegsbeginn noch weiter gestiegen?
Absolut. Wir merken das. Wir kommen der Nachfrage nicht mehr nach.
In der Beratung?
In der Beratung wollte ich gerade sagen, das ist nicht nur ein Handwerkerproblem, sondern wir haben inzwischen auch einen Beratungsengpass. Wir müssen auch inzwischen schon über Monate sprechen, wenn jemand eine Beratung vor Ort haben will. Also Wartezeiten. Und das, denke ich, wird jetzt die nächsten Tage und Wochen sicherlich noch weiter zunehmen.
Und das ist, was Sie gerade angedeutet haben, ja ein wirklich drängendes Problem. Der Fachkräftemangel, auch die Handwerksbetriebe spüren die steigende Nachfrage. Wissen Sie, wie lange man derzeit warten muss, bis man zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufgestellt bekommt?
Ja, das sind ja zwei Engpässe, die wir im Moment überwinden müssen. Das eine ist der Handwerker, der es aufs Dach bringt, aber das andere ist auch der Lieferengpass, dass wir eben an vielen Stellen, sei es Chips, sei es Module, auch Probleme haben, dass der Nachschub fehlt. Ich würde jetzt mal von einer Wartezeit von einem halben Jahr ausgehen, bis so eine Anlage wirklich steht. Aber das hängt natürlich sehr vom Einzelfall ab, ob man vielleicht einen Handwerker kennt, ob es irgendwo noch Lagerbestände gibt, aber mit einem halben, dreiviertel Jahr würde ich durchaus jetzt rechnen.
Sie haben es schon gesagt, das wird sehr breit angefragt von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn es vor allen Dingen eben auch um die Heizung geht. Wenn wir mal auf Umstellungswünsche auch schauen, der Fachkräftemangel ist das eine. Sie haben gesagt, auch die Beratung, da muss man ein bisschen warten, bis man eine bekommt. Welche Hürden gibt es darüber hinaus, wenn es um Heizungs- und Umstellungswünsche der einzelnen Haushalte geht?
Ja, ein anderes Thema ist natürlich die Preisentwicklung. Wir haben zwar sehr attraktive Förderprogramme, können wir vielleicht nachher auch nochmal im Detail drauf eingehen, aber es wird also sehr stark ja von Bund und zum Teil auch von Kommunen und Ländern gefördert, dass man eben die weg von der fossilen Energie kommt. Aber das führt leider eben auch, wenn gleichzeitig der Markt eng ist, natürlich dazu, dass die Preise steigen. Das ist dann für die Menschen natürlich auch wieder ein abschreckendes Beispiel oder ein abschreckendes Argument, dass sie eben einfach merken, oh, das ist ja teurer, als ich mir das vorgestellt habe und ich kriege keinen Handwerker. Und mit den Förderprogrammen habe ich vielleicht auch noch Probleme, weil ich dann einen Berater zu brauche, der die Förderprogramme mit mir zusammen beantragt. Also das sind so die Hürden, aber auf der anderen Seite, es lohnt sich eben, denn die Gaspreise werden weiter steigen. Das muss man sich einfach völlig klar machen. Wir haben ja nicht nur die Versorgungssituation, die im Moment schwierig ist, sondern natürlich auch die Klimaschutzdebatte. Der CO2-Preis wird steigen für Öl und Gas. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Vorbereitung zu gehen, sprich eine Mittel- und langfristige Planung zu machen, damit man einfach weiß, was kommt auf mich zu, wie gehe ich am sinnvollsten mit meiner Immobilie um. Eben der Beitrag zur Energieautarkie hat es ja auch ein bisschen gezeigt, Schritt für Schritt. Man muss eine sehr umfangreiche Planung machen an der Immobilie, am eigenen Stromverbrauch trifft ja nachher auch das Thema Mobilität, was man vielleicht mit integrieren will. Also da kann man sehr viele Schritte tun, aber man muss sie vielleicht nach und nach gehen.
Dennoch, um bei den Hürden zu bleiben, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den Wunsch habe, neben meiner Immobilie ein Windrad aufzustellen oder auf meinem Balkon eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn ich Mieterin, Mieter bin, dass das so einfach geht. Vermutlich gibt es da ja auch rechtliche Grundlagen, die man erfüllen muss.
Ja, also Windkraftanlagen am eigenen Haus ist eh problematisch und schwierig. Das ist eine Technik, von der wir eigentlich glauben, dass sie im klassischen Ein- und Zweifamilienhausbereich nicht richtig geht und nicht funktioniert. Die Photovoltaik, das ist natürlich eigentlich auf jedem Dach, fast auf jedem Dach möglich, wenn ich Eigentümer bin. Klar, auch da muss ich natürlich bestimmte Vorschriften einhalten und bestimmte Rahmenbedingungen erstmal checken, ob mein Dach vielleicht zu alt ist und ob es noch die Statik trägt. Aber natürlich als Mieter, klar, kann ich natürlich nicht eine Solaranlage auf dem Dach meines Vermieters installieren. Das muss natürlich der Vermieter tun. Aber auch da gibt es ja Modelle, wie man inzwischen sogenannte Mieterstrommodelle, wo man also auch versucht, politisch und wirtschaftlich sozusagen neue Wege zu gehen, um attraktiv Anlagen auch auf Mietobjekten oder auf größeren Wohnobjekten zu machen, weil das natürlich auch noch unerschlossene Potenziale sind. Und man will ja jetzt die Photovoltaik praktisch auf jedes Dach bringen.
Wenn wir aber mal gucken, was man kurzfristig machen kann, wenn es um die autarke Energieversorgung geht, was empfehlen Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die zu Ihnen kommen?
Also erstmal braucht man natürlich eine gute Bilanz. Wo stehe ich mit meiner Immobilie? Wo stehe ich vielleicht mit meinem Stromverbrauch auch? Wo sind also kurzfristig zu hebende Einsparpotenziale? Denn auch die Autarkie, wenn ich viel selber machen will, setzt eigentlich voraus, dass ich vorher meinen Verbrauch minimiert habe. Also sprich, ich gucke, welche Effizienzpotenziale kann ich heben? Wo kann ich vielleicht auch mein Verhalten ein bisschen ändern kurzfristig, dass ich sage, okay, das stimmt, ob ich die Raumtemperatur absenke oder irgendwas ausschalte. Das ist das eine. Dann brauche ich einen Sanierungsfahrplan. Auch das ist vorhin schon mal angesprochen worden mit diesem Stichwort Schritte gehen. Also was sind vielleicht die richtigen Reihenfolgen? Was kann ich zuerst angehen? Was sind natürlich auch meine finanziellen Ressourcen? So, und dann muss man sich dem Thema nach widmen. Also wenn ich umstellen will, die Heizung, dann ist es vielleicht sinnvoll, vorher das Haus erstmal zu dämmen. Dann kann ich nämlich eine einfachere Heizung nehmen mit geringerer Leistung. Stichwort ist hier insbesondere im Moment die elektrische Wärmepumpe. Gerade die Luftwärmepumpen kommen im Moment sehr in Mode. Ja, und dann kann ich vielleicht auch mal anfangen, entweder nach einem Berater zu schauen, der das alles für mich mitbegleitet. Viele Förderprogramme verlangen ja eine Baubegleitung oder einen Experten, der das begleitet. Und ich kann auch erste Angebote einholen oder mich einfach auf dem Markt mal umschauen, wen gibt es, wer würde für mich was machen, wer kann das gut, wer hat vielleicht Erfahrungen in der Nachbarschaft. Also da kann man einfach sozusagen sich mittelfristig sozusagen einfach mit dem Thema beschäftigen.
Christina Delzer, wenn Sie das alles so gehört haben, Sie haben das hinter sich, Sie leben seit über 30 Jahren mit erneuerbaren Energien und autark, ohne dass Sie auf das öffentliche Netz angewiesen sind. Hätten Sie noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man das umsetzen kann und ja, wie man den langen Atem behält?
Genau, einen langen Atem braucht es auf jeden Fall. Aber das Entscheidende ist für mich eigentlich das Wollen. Und wenn jemand das möchte, dann läuft das auch. Dann informiert man sich, man sucht sich die entsprechenden Menschen, die das auch können. Und wenn man sich nicht hetzen lässt und dann Schritt für Schritt das angeht, ist das eine gute Sache. Und wie es der Herr Langrade sagte, mit Verhalten ändern. Das ist für mich noch ein Thema, wo immer was machbar ist. Und dann vielleicht die Bilanz machen, wo man ansetzen kann.
Christine Delzer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir sprechen weiter über die Frage von der Energie bis zu Lebensmitteln. Wie können wir es hinbekommen, uns selbst zu versorgen? Wir haben es gerade gehört, Einsparen ist dabei auch ein wichtiger Punkt. Wilfried Bommert, autark Leben, Selbstversorgung im Trend. Sie haben sich gerade, haben Sie uns erzählt, eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Seit gestern haben Sie die am Start und haben wie lange darauf gewartet?
Na, sagen wir mal, ein halbes Jahr habe ich darauf gewartet. Das lag jetzt nicht an Handwerkern, sondern das lag an Einzelteilen der Steuerung, die nicht zusammenzukriegen waren. So ähnlich wie bei der Automobilproduktion zurzeit. Aber ich war schon einigermaßen unsicher, ob es in diesem Jahr noch was wird. Aber ich bin ganz froh, seit gestern läuft der Strom. Das ist ein anderes Gefühl.
Nämlich welches? Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie wissen, der Strom kommt von Ihrer Photovoltaikanlage?
Autark. Ich fühle mich in dieser Frage ein bisschen autarker. Das ist das Erste. Und zweitens, ich brauche keinen Strom, der von weit her transportiert wird, wo ich nicht weiß, wie der Mix im Grunde aussieht. Wir haben zwar Biostrom vorher schon gehabt, hier in unserer Gemeinde, aber das ist nochmal ein anderes Gefühl, die eigene Batterie sozusagen im eigenen Haus zu haben, wo man auch ein paar Tage unter Umständen bei Stromausfällen überwintern kann.
Dabei muss man natürlich dazu sagen, Sie leben im ländlichen Raum auf einem Hof. Sie haben die Möglichkeiten, das zu installieren. Wir haben auch schon gehört, es ist vielleicht für Mieterinnen und Mieter, denken wir an Hochhäuser irgendwo in Ballungszentren, weniger einfach, sich selbst und autark zu versorgen. Fühlen Sie sich da so ein bisschen privilegiert im Moment?
Ja. Das muss ich schon sagen. Wir haben relativ früh angefangen, darüber nachzudenken. Und jetzt kommt natürlich die Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Und da kommt nochmal ein anderer Impuls plötzlich auf, auch Energie autark oder von den Fossilen unabhängig zu werden. Denn die Fossilen sind ja eigentlich unser Problem, auch im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine. Und da müssen wir sowieso von weg. Das bietet einfach die Klimavernunft. Wir müssen bis 2050 alle auf fossile Energien verzichten. Da kommen wir nicht drum herum und je früher wir es tun, umso besser.
Wir sprechen über die Energieversorgung, aber wir sprechen auch über die Versorgung mit Lebensmitteln, regionale Versorgung, regionale Ernährungskreisläufe, die liegen Ihnen am Herzen. Was bedeutet das? Wie kann das konkret aussehen?
Also bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, wir sind eine ländliche Gemeinde, da haben viele Leute auch noch ihren eigenen Garten, aber zunehmend setzen sich auch andere Modelle durch, wie zum Beispiel das Modell solidarische Landwirtschaft. Da gehen Haushalte hin und schließen sich zusammen und sagen, wir wollen unseren Bauer uns aussuchen in der Gegend und der soll für uns das Jahr über produzieren und die Kosten, die dabei anfallen, übernehmen wir. Und da gibt es schon bei uns, obwohl wir eine kleine Gemeinde sind, mittlerweile zwei Modelle in dieser Hinsicht, die gut funktionieren. Und das scheint eine Form zu sein, wo die Menschen sich Autarkie mit der Landwirtschaft zusammen organisieren. Das geht über den eigenen Garten weit hinaus.
Dennoch die Selbstversorgung ist dann nochmal ein anderer Schritt. Inwieweit spielt die eine Rolle, auch wenn es um ja die regionalen Ernährungskreisläufe geht?
Also die Selbstversorgung betrifft bei regionalen Ernährungskreisläufen die Versorgung aus der Region. Wir haben uns ja in den letzten 60 Jahren daran gewöhnt, dass alles von überall herkommen kann. Heute wissen wir, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Wir müssen uns mehr, auch was die Ernährung anbetrifft, von den internationalen Lieferketten verabschieden. Wir müssen mehr in der Region produzieren. Wir müssen mehr ökologisch produzieren. Und es soll auch fair sein gegenüber den Menschen, die produzieren und gegenüber den Tieren. Das sind einfach Grundtrends, die sich in den letzten 12 Jahren, wo wir das auch als Institut für Welternährung mit beobachten, durchsetzen, die heute in den Städten so ungefähr 10% ausmachen, und die weitergetragen werden, jetzt auch durch neue Organisationsformen wie Ernährungsräte, die sich in den großen Städten bilden und die anfangen, die Ernährung großer Städte aus dem Umland wieder zu organisieren.
Vielleicht dazu noch ein Stichwort Ernährungsräte. Von wem wird das organisiert?
Das sind meistens Bürger, häufig schon in Vereinen organisiert, wie BUND, NABU oder Slow Food. die sich sagen, wir wollen sehen, dass mehr von den Landwirten, die um uns herum wirtschaften, bei uns in den Städten ankommen. Wenn Sie mal an den Rand der Städte gehen und mal schauen, wo geht das denn dahin, was die Landwirte produzieren, werden Sie feststellen, das nimmt einen anonymen Weg. Das geht nach weit weg und wird da vielleicht verarbeitet und kommt von weit weg wieder irgendwie zurück. Und das ist eigentlich eine Strategie, die ist in Zeiten von Klimaproblemen und Transportproblemen Unfug. Die Strategie muss sein, so viel wie möglich am Orte wieder zu produzieren. Und das verfolgen diese Menschen, die sich dann zu Organisationsformen zusammenschließen, die sich Ernährungsräte nennen und die schon lange Vorbilder haben. In den Vereinigten Staaten hat diese Entwicklung begonnen, vor etwa 30 Jahren, und schwappt in den letzten 10 Jahren nach Europa über.
Wir sprechen heute über den Trend zur Selbstversorgung und Sie haben es schon gemerkt, das ist ein weites Feld, was wir hier beackern. Von der Energie bis zu Lebensmitteln wollen wir sprechen darüber, wie wir uns alle ein wenig autarker versorgen können. Wenn Sie sich beteiligen wollen, 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie das möchten, wenn Sie mitmachen möchten an dieser Sendung, 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Vielleicht hören wir Sie ja gleich nach den Nachrichten. Da werden wir dann intensiv auch über Anbaumöglichkeiten sprechen. Lebensmittel-Selbstversorgung auch in der Stadt werden wir am Beispiel Kassels besprechen. 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und gleich nach den Nachrichten hören wir dann Wilfried Bommert auch wieder, Journalist und Autor, der mit dabei ist in dieser Sendung. Reinhard Loch, der Leiter der Fachgruppe Energieeffizienz der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und danke nochmal an Christine Delzer von Delzer Kybernetik, die uns erklärt hat, wie es geht, autark seinen Haushalt mit Strom zu versorgen, ganz weg vom öffentlichen Netz. Wir hören uns gleich wieder, 00800 4464 4464 in der Agenda heute zum Thema Trend zur Selbstversorgung. Bis gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es im Deutschlandfunk mit der Agenda, in der wir heute über den Trend zur Selbstversorgung sprechen. Die Klimakrise, die Inflation, der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, das sind Dinge, die uns dazu veranlassen, darüber nachzudenken. Und Sie können uns weiter anrufen. Sie erreichen unser Telefonteam über die kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch mailen an agenda@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten haben wir ausführlicher auch über die autarke Energieversorgung gesprochen, aber auch die Selbstversorgung im Bereich Nahrungsmittel ist für viele ein großes Thema. Auch angeregt durch die Bedingungen in der Pandemie, da haben viele ihre Gärten neu entdeckt, das Brotbacken angefangen. Und im vergangenen Jahr, da habe ich eine längere Reportage über Schrebergärtnern und die neue Lust am Grün gemacht, war da unter anderem in Köln mit einem Vertreter des Grünflächenamtes auch unterwegs, der mir erklärt hat, warum die Stadt so viel Interesse daran hat, dass die Menschen ihre Stadt mit begrünen, weil es eben unter anderem fürs Stadtklima ganz wichtig ist, Grünflächen und vor allen Dingen auch Vielfalt in Fauna und Flora zu haben. Und die Nachfrage nach zum Beispiel Schrebergärten ist da massiv gestiegen in den Ballungszentren in der Corona-Zeit und auch schon davor. Um dem Rechnung zu tragen, wurden auch neue Flächen zur Bepflanzung freigegeben in der Stadt. Gartenlabore, zu denen besonders diejenigen profitieren sollen, die eben keinen eigenen Garten haben, also sozial auch etwas schlechter gestellt sind, in dichter besiedelten Quartieren leben. Und da habe ich eine fleißige Gärtnerin getroffen, die von dem Angebot sehr angetan ist, eine 100 Quadratmeter Parzelle beackern darf.
Ich baue da für uns unser gesamtes Gemüse an. Für meine Tochter und mich. Im Winter wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich bin auch Wintergärtnerin. Also ich habe auch im Garten Salat gehabt im Winter und solche Sachen. Ja, und wir sind ein vegetarischer Haushalt. Also kann man sich schon vorstellen, dass mit dementsprechender Arbeit kann man schon aus den 100 Quadratmetern das Essen für 2 Personen herausholen. Also ich bin bestimmt jeden Tag 1 Stunde hier. Einfach weil das auch, für mich ist das ein ganz starker Ausgleich auch wirklich für alles. Also für mich ist Gartenarbeit, macht mich einfach glücklich.
Ja, sagt diese Frau, die eine Parzelle inmitten der Stadt Köln beackert. Und das zu einem sehr günstigen Preis, zu dem die Fläche von der Stadt zur Verfügung gestellt wird. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Selbstversorgung ist Arbeit, aber kann auch glücklich machen. Wilfried Bommert, Sie leben auf dem Land und sind wie fleißig im Garten. Also gibt es auch einen Nutzgarten bei Ihnen?
Es gibt Teile des Gartens, die ich nutze, vor allen Dingen, um Tomaten anzubauen. Und wir haben auch ein paar Erdbeersträucher und noch andere Sträucher, an denen dann auch Beeren wachsen. Aber einen richtigen Garten haben wir nicht. Das habe ich mir bisher noch nicht zugetraut, weil ich weiß, ich komme vom Bauernhof, wir hatten einen großen Nutzgarten und Garten ist mit wirklich Arbeit verbunden und zwar das ganze Jahr über. Das wollte ich mir nicht unbedingt anhängen.
Von der Energie bis zu Lebensmitteln, das stellen sich manche auch recht romantisch vor, der Trend zur Selbstversorgung. Darum geht es bei uns heute, ob auf dem Land oder in der Stadt. Gärtnern, Parzellen beackern, das machen viele gerne, ob im Garten oder auf dem Balkon, aber auch auf Gardening-Flächen. Zugeschaltet ist uns jetzt Maximilian Fitzner, er ist der zweite Vorsitzende des Vereins Essbare Stadt Kassel e.V. Grüße nach Kassel.
Ja, hallo, einen wunderschönen grünen Tag aus Kassel.
Wie grün ist der bei Ihnen?
Sehr grün. Ich habe das Glück, dass ich oben beim Schloss wohne und über Felder und Wiesen und einen wundervollen Obsthanggarten einen historischen schauen darf. Und Kassel ist tatsächlich eine der grünsten Städte deutschlandweit, zweithöchste Baumdichte im Stadtgebiet zum Beispiel. Das sind beste Voraussetzungen, um Praxisbeispiel, um Pionierbeispiel für urbanes Gärtnern im städtischen Raum zu sein. Da laufen ganz viele wundervolle Projekte. Insgesamt sind wir als Verein, machen einen großen Blumenstrauß verschiedenster Aktivitäten und hauptsächlich sind wir ehrenamtlich engagierte Menschen und Gärtner, die hauptsächlich im Hier und Jetzt so aus tiefstem Herzen ganz praktisch Hand anlegen, irgendwie unseren Lebensraum und Traum zu bewahren und aber hier auch ganz praktisch zu bereichern mit Vielfältigkeit in allen Bereichen, vom Sozialen bis hin zum Gemüse, bis hin zu den Insekten. Genau.
Das Miteinander mit der Natur, urbanes Gärtnern im städtischen Raum, haben Sie gesagt, essbare Stadt. Das ist ein Konzept, das in mehreren deutschen Städten ja umgesetzt wird. Und Sie haben gesagt, da sind viele Projekte, die laufen. Um was geht es da konkret? Können Sie vielleicht das ein oder andere Projekt mal benennen?
Wir gründen und pflegen Gemeinschaftsgärten und initiieren diese. Da finden wir Fläche in Verbindung mit. Man sieht Flächen, dann fragt man an, wem die gehören, könnte das passen, baut viele Netzwerke direkt in der Nachbarschaft mit auf, findet Mitstreiter, bearbeitet auf kleinster Ebene quasi politische und gesellschaftliche Akteure. Solche Sachen. Dann machen wir aber auch, bieten Teilhabemöglichkeiten im biologischen Gemüseanbau, sprich wir sind Unterstützer und Pächter auf Gemüse-Selbsternte-Projekten. Das sind große Felder, wo für Menschen quasi die gärtnerische Arbeit, wo man nicht so viel Erkenntnis hat, gemacht wird. Also es wird alles gesät und bepflanzt und dann kriegt man eine Parzelle übergeben, wo quasi von jedem Gemüse man ein, zwei Meter Stückchen Reihe hat. Und dann kann man sich darüber sehr, sehr gut tatsächlich auch je nach Quadratmetergröße, geht so von 20 bis 80 Quadratmeter, sich selbst oder seine vierköpfige Familie die ganze Saison über wunderbar selber mit Gemüse versorgen und braucht zum Beispiel keinen eigenen Garten oder noch nicht so viel Kenntnis über Fruchtfolge, Saatzeiten, Tiefen, wo man die Pflänzchen herbekommt. Das wird alles für einen gemacht. Da bezahlt man einmal einen Betrag von, je nachdem, rund 120, 160 Euro. Genau, da haben wir Gruppen, die gemeinsam drauf gärtnern und für sich, aber auch für unseren Verein Gemüse mit anbauen, was wir einmal wöchentlich in einem Nachbarschaftszentrum gemeinsam verkochen und dort quasi eine Klimaküche mit anbieten. Ja, das geht noch weiter.
Ein ganzer Strauß an Angeboten.
Genau.
Ich habe unsere Hörerinnen und Hörer ja aufgefordert, uns anzurufen, sich zu beteiligen, die 00800 446 444 64 zu wählen. Das haben viele Hörerinnen und Hörer auch schon getan. Und da gab es den einen oder die andere auch, die angemerkt haben, was macht ihr da für eine Sendung? Der Trend zur Selbstversorgung, das ist doch was für Privilegierte, für Menschen, die ein Haus haben. Die können sich selbst mit Energie versorgen, die können sich im Garten, im Nutzgarten anlegen. Würden Sie sagen, es ist eben nicht nur eine soziale Frage, ob man sich selbst versorgen kann. Also ist das was, was jeder kann?
Das kann jeder und das muss jeder können. Jeder Mensch, der ist ein Gärtner und ein Künstler und auch noch vielleicht eine Tochter, ein Mitmensch, ein Freund. Aber das ist grundlegend existenziell, ist das Essen. Das ist die Grundlage unseres Seins und unseres Lebens.
Das klingt fast, als wäre es eine Verpflichtung, sich auch selbst darum zu kümmern, wie das Ganze entsteht, wie die Nahrungsmittel entstehen und dass man eigentlich ja ein ureigenes Interesse haben müsste, sich da auch selbst zu versorgen. Sind wir davon ein bisschen weggekommen in den zurückliegenden Jahrzehnten?
Davon sind wir sehr, sehr stark zurückgekommen, weil es nicht mehr notwendig war. Die Supermärkte sind gefüllt, man brauchte darüber nicht nachdenken. Die Werbung erzählt einem, denkt bloß nicht drüber nach, was diese Produkte, wie und wo die herkommen, sondern greif einfach zu. Und ob bewusst oder unbewusst, durch die Ernährung, durch das, was ich esse, bin ich quasi ein Gärtner oder sogar ein Landschaftsgärtner, ein Bauunternehmer, ein Logistiker, weil ich durch diese Entscheidung einen tagtäglichen Teil und einen guten Teil auch meines Einkommens darauf verwende und auch indirekt darüber gestalte, wie denn die Landschaft aussieht, wie die Bauernhöfe wirtschaften, solche Dinge. Das heißt, und wir sind davon entfremdet, weil es nicht mehr so notwendig ist. Die Gesellschaft ist die Arbeitsteilung, die Atomisierung und das Vergessen, das Generationsweitergeben. Ich persönlich musste mir diese Dinge quasi alle selber erarbeiten, obwohl ich mit meinen Eltern sehr, sehr viel in der Natur spazieren war. Wir auch einen Schrebergarten hatten, nicht ganz so lange, aber dieses Wissen ist sozusagen über die Generation bei mir nicht so tief angekommen wie jetzt bei meinen Großeltern oder solchen Sachen, wo das noch zum täglichen Leben mit dazugehörte.
Sie haben Politik und Wirtschaft sowie Soziologie und Philosophie zunächst studiert und dann aber noch eine Blumen- und Zierpflanzenausbildung obendrauf gesetzt. Man hört Ihnen an, dass Ihnen das ganz wichtig ist, der Umgang mit den Pflanzen, mit der Natur, auch das Soziale in Ihren Projekten, die Sie da realisieren in der essbaren Stadt Kassel. Sie haben gesagt, wir haben uns da so ein bisschen von weg bewegt, aber wir merken ja jetzt, dass es doch auch ein Bewusstsein bei vielen gibt, darum sich zu kümmern, was wir zu uns nehmen, wie wir uns versorgen. Wie groß ist die Nachfrage nach Ihren Projekten im Moment?
Die ist stark gestiegen im Bereich von Medien, aber auch von anderen Akteuren und aber besonders ist das Interesse an unseren Workshops zu den Themen wie Kräuterwanderung, Tofu selber machen, fermentieren, Pilze züchten. Solche Sachen sind stark gestiegen. Das war jetzt während Corona schwer, weil wir halt direkt mit den Menschen vor Ort gemeinsam etwas tun, ganz praktisch im Hier und Jetzt. Und man lernt, man kann abschauen, man unterhält sich. Das war etwas schwer, aber trotz dessen ist begegnet uns, dass die Nachfrage danach sehr, sehr stark steigt, auch generell in der Generation von ja so um die 30-jährigen Eltern, das Bewusstsein dafür, sich gesund und ökologisch korrekt und auch seinen Kindern gegenüber korrekt zu ernähren, das ist ganz stark gestiegen. Und auch die Fragen, was kann ich denn konkret tun? Und
Was können Sie alle konkret tun? Was können wir alle konkret tun? Die 00800 4464 4464 zum Beispiel wählen, um sich an dieser Sendung zu beteiligen oder uns eine E-Mail zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und bei uns gemeldet hat sich Burkhard Hirzinger, der jetzt in der Leitung ist und uns aus Leipzig erreicht. Schönen guten Morgen, Herr Hirzinger.
Ja, guten Morgen. Ich wollte mich erst noch mal meinen Vorredner anschließen, dass viele Menschen wirklich keine Erdung mehr haben, was die Lebensmittelproduktion betrifft. In Leipzig haben wir auch einen relativ großen Bestand an Kleingartenanlagen. Ich selbst habe keinen, weil ich derzeit Single bin und hätte nicht die Zeit dazu. Was ich machen kann, ich kann mir es leisten, im Bioladen einzukaufen. Wir haben da eine Kette, die auch relativ regional einkauft. Ich stamme aber ursprünglich von einem hessischen Dorf in einem Familienhaus mit Garten, wo wir selbst Obst und Gemüse angebaut haben und weiß auch, wie ein Schwein geschlachtet wird. Bin also insofern geerdet. Und da ich nicht davon ausgehe, dass die Ernährung auch in der Stadt sich komplett auf vegan umstellt, auch wenn das viele Jüngeren machen, wäre jetzt so meine Idee, dass die Kleingartenvereine nicht mehr ganz so konservativ sein sollten mit ihren Satzungen und auch das Halten von Hühnern und Kaninchen wieder erlauben würden. Wie man dann hygienisch die Schlachtung organisiert, ist noch eine ganz andere Frage.
Und wen man da findet, der das macht, ja, genau.
Ja, genau, der das macht, wer sich da nicht davor ekelt. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, aber ich weiß das noch aus der Verwandtschaft, wie das geht. Es ist halt Dreckarbeit. Das ist die eine Geschichte. Dann habe ich noch einen anderen Aspekt zum Leben in der Stadt. Also Energie- und Heizungsversorgungsmäßig bin ich da ein bisschen im Worst Case. Ich wohne in einem Gründerzeit-Eckhaus, das noch komplett gasgeheizt ist, wo der Kessel auch Ende 2019 komplett erneuert wurde, wieder komplett in Gas, zwar ein bisschen effektiver als der alte. Und ich habe es mal gewagt, vor 3,5 Wochen unseren Hausverwalter anzurufen. Das Haus hat 15 Parteien mit 15 verschiedenen Eigentümern aus ganz Deutschland, wo nur ein Teil der Mieter überhaupt Kontakt hat zu den Eigentümern. Ich habe Kontakt zu meinen. Der Hausverwalter hat sie, und ich habe halt mal gefragt, inwiefern der Hausverwalter das mal ankurbeln kann, dort einen Zusatz Energieunterstützung, sprich Solarzellen aufs Dach zu machen, entweder Photovoltaik, was die Warmwasserversorgung mit einem Elektroheizstab unterstützt, oder Warmwasserröhrenkollektoren. Also wir haben so ein Krüppelwalmdach, wie man das nennt, wo ich denke 50 Quadratmeter durchaus noch dann damit zu bestücken werden. Der Hausverwalter war da eher konservativ. Er hätte gar nicht die Möglichkeit, auf mein Anraten hin die Initiative zu ergreifen. Wenn ich Eigentümer wäre, würde er sich da eher mit mir unterhalten. Das ist eigentlich ein Trauerspiel, sage ich mal.
Ein Dilemma, in dem Sie da stecken.
Ja, es wird sowieso, selbst wenn die Eigentümer sich einigen bei der nächsten Versammlung, bis die Anlage steht und Strom oder Wärme liefert, werden wahrscheinlich sowieso wegen Handwerker und Genehmigung noch 2,5 bis 3 Jahre vergehen.
Bleiben wir positiv und gucken ein bisschen optimistisch auf die Frage, was wäre Ihr Vorschlag, wie kann man sowas lösen?
Durch Gesetzgebungskeule. Wie gesagt, ich habe keine Handhabe, ich kann nur hoffen, ich kann meinen Eigentümer mal selbst kontaktieren an der Hausverwaltung vorbei, aber die unter einen Hut zu bringen. Also ganz klar brauchen wir eine Gesetzgebung, die den Verzicht auf Zusatzenergieversorgung als ein Verstoß gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit ahndet und auch den Mietern die Möglichkeit gibt, entsprechend eine Mietminderung dann einzutragen, wenn innerhalb einer vernünftigen Frist dort keine Aktivitäten seitens der Eigentümer.
Burkhard Hirzinger, ich gebe das weiter in die Runde, weil das sind spannende Aspekte, die Sie uns da geliefert haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns aus Leipzig angerufen haben, die Gesetzeskeule. Wir haben seit einem guten halben Jahr eine neue Bundesregierung, die ja schon einiges auf den Weg auch gebracht hat, beziehungsweise auch angekündigt hat, es auf den Weg zu bringen. Reinhard Loch, Sie sind der Leiter der Fachgruppe Energieeffizienz der Verbraucherzentrale NRW. Das Dilemma, das der Herr Hirzinger uns da gerade geschildert hat, das kennen sicherlich viele, dass sie mit einer Verwaltung zu tun haben, als Mieterin, als Mieter, dass sie gerne eine Photovoltaikanlage auf dem Dach säen, aber dass sie einen Ansprechpartner brauchen und dann auch noch möglicherweise die Möglichkeit, ein wenig Druck auszuüben. Gibt es da in absehbarer Zeit Unterstützung von Gesetzgeberseite? Sehen Sie da was auf uns zukommen?
Ja, es wird einiges passieren in der nächsten Zeit. Die Bundesgesetzgeber ist ja gerade in der Arbeit und es wird im Sommerpaket wahrscheinlich kommen, dass das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, novelliert wird und dass man dort auch schärfere Maßnahmen fordert, bis hin zu Zwangsmaßnahmen, nenne ich jetzt mal ein Gänsefüßchen, also beispielsweise Photovoltaikanlage auf Neubauten wird dann verpflichtend werden, andere Dinge werden vielleicht auch verpflichtend werden. Wir kriegen auch gleichzeitig noch von der EU her eine Novellierung, die ins Haus steht, und zwar plant die EU vorzuschreiben, dass Gebäude einen sogenannten Mindestenergiestandard haben müssen. Das geht vielleicht in die Richtung, die Herr Hirzinger auch ein bisschen angesprochen hat. Eigentlich müsste man doch eine Verpflichtung machen. Bisher gibt es ja noch keine Nachrüstverpflichtungen für bestehende Gebäude. Aber die EU plant, dass alle 3 Jahre dann immer die schlechtesten 15% der Gebäudesubstanz sozusagen energetisch verbessert werden müssen. Wie das genau ausformuliert sein wird und welche Zwangsmaßnahmen da verhängt werden, das wissen wir alle noch nicht. Das wird eine super spannende Diskussion, die auch die dieser Tage in der EU läuft, dieser Green Deal und diesem großen Paket, wie man mit dem Klimaschutz vorankommt. Will damit aber sagen, in der Tat werden sowohl von der EU-Ebene als auch von der Bundesebene möglicherweise tatsächlich sowas wie Zwangsmaßnahmen kommen, weil bisher wurde ja viel mit Förderungen gearbeitet, mit Anreizen, mit Information. Es kann aber sein, dass man sagt, wir müssen auch mehr fordern und mehr erzwingen.
Und wenn wir auf den Bestand gucken, Sie sagen bei Neubauten, da gibt es schon das ein oder andere, was verpflichtend passieren wird. Herr Hürzinger, im Gründerzeit Eckhaus mit 15 Parteien, 15 Eigentümer. Natürlich ein bisschen eine andere Situation. Da ist alles andere als ein Neubau am Start. Da wird es aber auch, wenn ich es richtig erinnere, in Sachen Ölheizung zum Beispiel Änderungen geben. Man wird nach 30 Jahren austauschen müssen, richtig?
Ja, also Ölheizungen dürfen ja nicht mehr neu eingebaut werden ab 2026. Ein Vermieter muss eine Heizung, die 30 Jahre und älter ist, austauschen. Also da gibt es minimale Dinge schon. Zum Teil müssen auch Dachböden gedämmt werden. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Es gibt dann wieder Ausnahmetatbestände und. Und natürlich die Situation von Herrn Hürzinger, wo es eben diese vielen Akteure gibt. Ein Wohnungseigentümer, der die Wohnung selber aber gar nicht nutzt, der aber dann Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, die auch wieder einheitlich entscheiden muss und dann wieder einen Verwalter beauftragen muss. Das ist natürlich eine ganz komplexe Situation. Wir wissen, dass das die schwierigste Situation ist, was zu bewegen, weil alle 15 sich unter Umständen einig werden müssen. Aber da hoffen wir natürlich einfach auch auf die Entwicklung, denn der Vermieter ist ja immer daran interessiert, dass auch die Heizkosten niedrig bleiben. CO2-Abgabe wird ja gerade novelliert. Der Vermieter muss ja jetzt einen Teil der CO2-Abgaben auch selber zahlen. Das übt natürlich auch wieder ein bisschen Druck auf Vermieter aus, doch ein bisschen zu modernisieren. Die Förderprogramme werden angehoben werden im Bestand. Aber es ist in der Tat, die Bestandsgebäude, die alten Gebäude, möglichst sogar noch denkmalgeschützt im schlimmsten Fall, die machen uns natürlich am meisten Sorge, weil da viel Geld in die Hand genommen werden muss. Das ist ja das Thema, um das es letzten Endes geht. Alle diese Sanierungen kosten viel Geld, auch die Photovoltaikanlage kostet Geld. Und wir wollen ja gleichzeitig das Wohnen bezahlbar halten. Sie kennen ja die Diskussion, dass Wohnraum zu teuer ist, die Mieten sind zu hoch. Und das ist natürlich die Seite, die die Wohnungseigentümer dann anschlagen oder die Vermieterseite, dass sie sagen, ja, ihr wollt doch, dass die Wohnungen billig bleiben, dann können wir uns auch nicht gleichzeitig zwingen, alles zu sanieren.
Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen, der sicherlich aber auch notwendig ist, denn es geht ja eben auch darum, wenn wir vom Trend zur Selbstversorgung sprechen, die Mieterinnen und Mieter mit einzubeziehen, und die haben da einfach weniger Möglichkeiten, als wenn jemand sagt, er hat ein Eigentum und ein Eigenheim und er kann da möglicherweise agieren, wie es in seinem Interesse liegt. Das sieht also bei Mieterinnen und Mietern anders aus, haben wir von Burkhard Hürzinger gerade erfahren, der ja noch etwas mit eingebracht hat in diese Runde, nämlich das Schrebergärtnern und eben die Frage, inwieweit man auch Hühner und Kaninchen da einbeziehen sollte. Maximilian Fitzner ist noch in der Leitung. Er ist der zweite Vorsitzende des Vereins Essbare Stadt Kassel. Sie haben sehr viel zu tun mit dem urbanen Gärtnern, haben Sie uns ja schon erzählt. Ist das auch etwas, worüber bei Ihnen im Verein schon mal gesprochen wurde, inwieweit man möglicherweise so eine Hühnerhaltung damit einbeziehen kann in der Stadt?
Ja, und das wird hier auch praktisch gelebt. Also es gibt zum Beispiel auf einer Streuobstwiese eine Hühnerkooperative aus der Nachbarschaft. Die haben dort einen Bauwagen zu einem Hühnermobil umgebaut und dann wird dort quasi diese extensiv genutzte Streuobstwiese auch noch zur Hühnerhaltung genutzt. Und generell, Kleintiere sind Teil eigentlich der städtischen Versorgung. Früher war es so, dass jeder Hasen und Kaninchen hatte und quasi die ganzen Grasstreifen und solche Dinge, die wurden beerntet von den Menschen. Da ist jemand hingegangen mit der Sichel und hat sich das Futter für seine Tiere mit geholt. Und dadurch wurde der Raum auch ganz anders wahrgenommen und genutzt. Und das kommt ganz stark wieder. Ich kenne diverse Nachbarn, die Hühner haben. Ist natürlich schwerer für, wenn man als Mieter ist mit einer Kleintierhaltung in dem Sinne. Aber prinzipiell ist das ein Teil des ökologischen Kreislaufs, weil es gibt Flächen, die wir nicht anders nutzen können, in denen Tierhaltung absolut sinnvoll ist. Man kann mit Ziegen zum Beispiel Natur- und Landschaftspflege viel, viel besser machen, als man das mit Maschinen irgendwie könnte. Und die verbrauchen keine Energie in dem Sinne, also keine fossile Energie.
Aber die Schlachtung ist dann doch ein Problem, ne?
Die Schlachtung ist trotzdem ein Problem, aber man darf Selbstversorgung nicht als Autarkie in dem Sinne, dass ich atomar für mich als Individuum alles selber kann, sondern es geht ja darum, sich quasi gemeinschaftlich selbst zu befähigen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Dorf braucht eine Mindestgröße, um zu funktionieren. Und wenn ich vielleicht nicht derjenige bin, der das Schlachten gerne macht und kann. Bitte gerne jemand, der es kann. Und wenn ich eine Verbindung dazu habe und auch noch einen Raum, wo man sich treffen kann, in der Gemeinschaft quasi, Gemeinschaftsräume, Häuser, Büros oder halt eben auch das grüne Wohnzimmer, also den Gemeinschaftsgarten in der Nachbarschaft, wo sich mal 20 Leute treffen können. Keiner hat ein Wohnzimmer, wo 20 Leute reinpassen. Und dann können solche Fähigkeiten weitergegeben werden, aber halt auch an jemanden abgegeben, eventuell, der das halt lieber macht.
Und man hört daraus, wenn Sie das alles so schildern, dass das städtische Gärtnern, diese Gardening-Projekte, das hat eben auch sehr viel mit dem Miteinander zu tun. Die Selbstversorgung, das klingt erstmal so, als wollte man sich alleine autark versorgen, aber das muss gar nicht sein. In der Gemeinschaft regional geht auch.
Ja, und das ist auch nur der einzige Weg, der geht, weil es wäre ja vollkommen wahnsinnig zu denken, dass ich alles alleine machen kann. Ich brauche ja auch Dinge. Wenigstens das Messer hätte mir irgendein Schmied damals irgendwie machen müssen. So, das heißt, man ist darauf angewiesen, quasi gemeinschaftlich Sachen auch zu tauschen, weil ich manches besser kann. Die Frage ist nur, wie ist unsere Gesellschaft organisiert, in welche Richtung, was ist denn das Ziel des Ganzen? Und für uns ist, wir wollen das gute und gesunde Leben für alle ermöglichen. Und das bedeutet natürlich, die individuelle Verantwortung so unabhängig und selbstversorgend wie möglich zu sein. Und das funktioniert halt, indem ich mich mit Menschen zusammentue, damit Dinge möglich werden. Weil alleine ist man sehr frustriert von quasi dem Berg an Projekt oder Aufwand, der dort vor einem steht. Und man muss das ja auch erst langsam lernen.
Haben wir von Wilfried Bommer, der auch schon gehört, der das als Kind erlebt hat, was Nutzgärten eben auch für Arbeit machen. Ich danke Ihnen erstmal, Maximilian Fitzner. Sie sind der zweite Vorsitzende des Vereins Essbare Stadt Kassel, haben uns nochmal näher gebracht, was man in Städten eben auch tun kann, wie man sich dort gesund und gut ernähren kann in der Gemeinschaft. Wir sprechen gleich weiter von der Energie bis zu Lebensmitteln, der Trend zur Selbstversorgung. 00800 446 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon und wir sprechen weiter über die Möglichkeiten der Selbstversorgung, wenn es um Energie und Lebensmittel geht. Die Hühner im Garten, die Solarzelle auf dem Dach. Wo sehen Sie für sich Möglichkeiten, sich auszustatten und zu versorgen? Habe ich Sie gefragt und aufgefordert, uns auch anzurufen, 00800 4464 4464 zu wählen oder zu mailen an agenda@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Barbara Liere gemacht. Die schreibt, neben Energie und Ernährung gibt es weitere Bereiche, in denen man sich selbst bzw. regional versorgen kann. Und da nennt sie ein paar Beispiele. Kleidung aus deutscher Produktion. Besser noch, selber nähen. Da gibt es viele Adressen im Internet, schreibt sie. Kleidertausch gibt es, Secondhand. Die Mobilität spricht sie an. Carsharing, Fahren mit dem Fahrrad, Urlaub in Deutschland. Und wenn man da weiter überlegen würde, da würden einem sicher noch andere Möglichkeiten einfallen, schreibt sie. Apropos Holzpellets an ihren Teilnehmer im Studio. Die Verbrennung von Holz erzeugt doppelt so viel CO2 pro Energieeinheit wie Gas. Das ist an Wilfried Bommert gerichtet, der weiter mit dabei ist, Sprecher des World Food Instituts, Instituts für Welternährung e.V. Berlin, ehemals Leiter der ersten Umweltredaktion des WDR. Sie haben ganz eingangs geschildert, wie Sie sich möglichst autark selbst versorgen und dabei die Pellets angesprochen. Wenn Sie aufs Klima gucken, würden Sie sagen, ist noch nicht ganz optimal, was Sie da an Versorgung haben?
Ist vielleicht nicht ganz optimal, obwohl wir davon ausgegangen sind, dass das Holz, was wir verbrennen, wenn es noch im Wald steht, so viel Klimagase einsammelt, wie es nachher auch wieder ausstößt. Das heißt, das ist eigentlich ein in sich geschlossener Kreislauf und entlässt keine zusätzlichen Stoffe in die Atmosphäre. Aber ich gebe zu, da muss man unter Umständen noch mal nachjustieren. Aber zum Nachdenken haben wir ja jederzeit die Möglichkeit. Ich wollte noch was zur Frage der Selbstversorgung und ob man da unbedingt ein eigenes Haus haben muss, sagen. Ich glaube, wir müssen die Selbstversorgung einfach als Regionalität betrachten. Wenn wir uns mehr aus der Region ernähren, wenn wir mehr unsere Energie auch aus der Region bekommen, wenn wir die Region mehr nutzen, dann sind wir auf dem Weg in eine Zukunft, die auch klimagerecht sein wird. Und das große Stichwort heißt für mich Regionalität und ökologische Erzeugung. Wenn wir das beides verfolgen, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Das vertiefen wir auch gleich nochmal mit einem weiteren Gesprächspartner. Ich möchte zunächst aber noch Elisabeth Thesing-Bleck in die Runde holen, eine Hörerin, die uns aus Aachen erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Thesing-Bleck.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Sie haben etwas zum Thema Lebensmittel mitzuteilen, nämlich was?
Ja, ich habe zu Beginn der Pandemie große Sorgen gehabt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln zusammenbricht. Und deswegen habe ich versucht, möglichst viele Lebensmittel selber zu produzieren. Ich habe zwar einen Garten, aber man kann nicht so ohne weiteres einen Garten in ein Gemüsebeet verwandeln. Und deswegen habe ich sämtliche Töpfe, Gefäße, Säcke, Kisten genommen und die mit Erde befüllt und habe darauf Gemüse gepflanzt beziehungsweise auch gesät. Und es hat sich herausgestellt in den 2 Jahren, wo ich das mache, dass das relativ gute Erträge liefert, die man zugeben kann zu seiner Ernährung. In der Pandemie wurde ich dann gefragt, wie kann man das denn machen, wenn man keinen Garten hat? Und daraufhin habe ich einen Blog entwickelt und habe mein gesamtes Know-how, wie man an Erde kommt, wie man auch auf kleiner Fläche Humus erzeugen kann, wo man Saatgut herbekommt und all diese Dinge und insbesondere welche Pflanzen für die Topfkultur besonders gut geeignet sind, habe ich in einem Blog zusammengestellt und habe das so ausgelegt, dass letztendlich jeder, der irgendwo eine freie Fläche hat, sei es auf dem Balkon, sei es auf dem Hof, mit Töpfen leicht zu ziehende Gemüse selber ernten kann.
Wie viele Kulturen haben Sie da bei sich und welche Fläche?
Eine Fläche kann ich nicht sagen, aber ich habe so an die 20 Töpfe. Töpfe, das sind erstmal die Blumentöpfe, die ich hatte, die großen. Dann alle Blumenkästen, die ich zur Verfügung hatte. Das geht übrigens sehr gut. Dann habe ich die Einkaufssäcke, die man an der Kasse kauft, diese dicken, haltbaren Säcke mit Erde befüllt. Und habe dann wirklich so viel Gemüse gehabt, dass ich meinen gesamten Salatbedarf und einige Gemüse, besondere Gemüse sogar, mich selber damit versorgen konnte. Wir sind allerdings natürlich keine Kinderfamilie, sondern nur ein 2-Personen-Haushalt. Aber immerhin, das war ein super Zubrot für die Versorgung mit frischen Lebensmitteln. Letztendlich, wenn man die pflückt, sind die knackig frisch und das kann ich nirgendwo kaufen.
Regional und gesund, die Topfkultur. Elisabeth Thesing-Bleck, danke Ihnen auch, dass Sie Ihre Erfahrungen bei uns hier geschildert haben, ein paar Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer gegeben haben. Wir sprechen über die Frage, inwieweit wir einen Trend sehen zur Selbstversorgung, den eigenen Haushalt mit dem Angeboten aus dem eigenen Garten versorgen und das auch noch im Einklang mit der Natur. Das ist der Gedanke eines Konzepts, das aus Australien zu uns herübergeschwappt ist. Permakultur heißt es und davon begeistert ist unter anderem Christopher Henrichs, der jetzt in der Leitung ist. Grüße Sie.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie haben einen Verein mitbegründet, Permakultur Niederrhein. Sie sind der erste Vorsitzende. Und ich denke, Permakultur ist in Deutschland noch nicht in allen Köpfen. Wie fasziniert sind Sie davon? Was ist genau das Prinzip?
Ja, das ist ziemlich komplex. Zusammenfassen lässt sich das wahrscheinlich als ein Werkzeugkasten für ein Redesign Richtung Regeneration und Resilienz. Ziel sind selbstregulierende Systeme, möglichst geschlossene Kreisläufe. Vorbild ist immer die Natur und natürliche Ökosysteme. Das Ganze basiert auf Ethik, was sicherlich eine Besonderheit ist. Es kommt aus der Wissenschaft, ist, wie Sie schon sagten, aus Australien in den 70er Jahren wurde das zusammengestellt von Bill Mollison und seinem Studenten Holmgreen. Ja, das basiert auch sehr viel auf traditionellem Wissen, auf Beobachtungen, auf Experimenten und die Philosophie ist, immer mit der Natur zu arbeiten und nicht dagegen.
Wir haben gerade von der Topfkultur gehört, die Elisabeth Thesing-Bleck kultiviert. Wir haben Beispiele gehabt über Urban Gardening, also wie man in der Stadt auch gärtnern kann. Wir wissen, nutzt einen Schrebergärtner, einen Schrebergarten. Worin unterscheidet sich die Permakultur von all diesen Formen des Gärtnerns?
Nicht wirklich, das lässt sich alles integrieren. Die Permakultur geht halt einen Schritt weiter und sieht nicht die einzelnen Elemente in erster Linie, sondern eben die Verbindung zwischen den ganzen Elementen. Das ist einfach ein System, wo man sich sehr viel Zeit nimmt, erstmal seine Möglichkeiten eben zu beobachten. Und da war ja vorhin ein Anruf, ob das nur für Privilegierte geht. Also das funktioniert überall, also auch auf einer Fensterbank oder kann man mit Microgreens und irgendwelchen Sprossen anfangen. Aber wenn man natürlich ein bisschen mehr Fläche hat, dann ist eben der nächste Schritt vielleicht ein Balkon, wo man eben mit solchen Töpfen arbeiten kann. Ist immer die Frage, man nimmt in dem Moment ja auch so ein bisschen die Natur, den natürlichen Kreislauf raus. Ist natürlich schöner, wenn die Pflanzen wirklich eben Kontakt zur Erde haben, da muss man nicht so viel gießen und sowas. Ja, und das Schöne ist, dass man da auch als Quereinsteiger schnell Erfolge hat, weil da gibt es eben Antworten auf alle möglichen Fragen.
Wie groß ist die Nachfrage bei Ihnen oder beziehungsweise ist die gestiegen in letzter Zeit bei Ihrem Verein?
Da hat sich tatsächlich viel getan, vor allem die Kursangebote Richtung Selbstversorgung sind da gut nachgefragt. Wir haben zum Beispiel jetzt Samstag einen Kurs Wasser ernten. Da geht es um die Selbstversorgung eben mit Trinkwasser, wie man aus Regenwasser Trinkwasser aufbereitet und wie man für eine Dürre Wasser speichert und solche Geschichten. Den hatten wir im letzten Jahr auch schon mal und da ist der Zulauf in diesem Jahr sehr viel größer. Oder wie man mit Sonnenenergie kocht, haben wir jetzt bald und so. Also das ist schon beeindruckend, wie schnell die Kursplätze da ausgebucht sind. Ja.
Und da hört man auch raus, Permakultur, das umfasst nicht nur den Garten. Es geht auch um Müllvermeidung, die Nutzung erneuerbarer Energien und einiges andere mehr, was für den Erhalt der Natur auch wichtig ist, gehören dazu. Haben Sie einen eigenen Garten und wenn ja, wie sieht der aus?
Ja, wir haben das ein bisschen größer, Entschuldigung, mittlerweile angelegt. Wir haben zum Beispiel in Rees von der Stadt Flächen zur Verfügung gestellt gekriegt. Da arbeiten wir auf einem Hektar. Da fangen wir jetzt als Gemeinschaftsgarten an mit einer Flüchtlingsinitiative und einer Bürgerinitiative, die sich mit historischem Gemüse auseinandersetzt und der örtlichen Friday for Future Gruppe. Und da wird viel zusammengegärtnet. Wir haben in anderer Stelle hier am Niederrhein arbeiten wir mit Hühnertraktoren zwischen so Agroforststreifen. Wir versuchen da eigentlich alles abzudecken.
Wilfried Bomm hat Permakultur als Kreislaufwirtschaft im Namen der Natur. Ein Konzept, das Ihnen vermutlich auch zusagt, oder?
Ja, es gehört zu einer Reihe von Konzepten, die darauf aufbauen, dass was angebaut wird, wieder vielfältig ist. Also dass mehrere unterschiedliche Pflanzen zusammen angebaut werden. Auch Bäume und Sträucher gehören mit dazu. Und diese Kulturen zeichnen sich vor allen Dingen durch Widerstandsfähigkeit aus. Widerstandsfähigkeit gegenüber großer Hitze, aber auch gegenüber Schwemmung. Und das sind Kulturen, die in der Zukunft, wenn die Weltklimaerwärmung zunehmen wird, wahrscheinlich weltweit an Bedeutung gewinnen werden.
Aber man hört da auch raus, Christopher Henrichs, dass es doch eine Menge an Wissen bedarf. Müssen Sie da die Leute auch anleiten oder würden Sie sagen, ja auch Quereinsteiger, das ist eigentlich kein Thema, das kriegt man schnell hin? Also ich habe den Eindruck, da muss man schon einige Bücher gelesen haben.
Ganz genau, also ich würde beides sagen. Erstmal anfangen und parallel dann eben immer mehr Wissen sammeln. Da gibt es wirklich tolle Bücher, ganz viel im Internet. Ein Problem im Internet ist immer, dass das nicht unbedingt valide Informationen sind und da greifen wir gerade an. Wir arbeiten sehr eng mit der Hochschule Rhein-Waal zusammen, mit der Uni Bonn und unser Ziel ist jetzt eben durch valide Informationen die Permakultur so ein bisschen aus der Nische zu holen und zu belegen, dass das Ganze auch in einem größeren Format funktioniert und auch kommerziell funktioniert, dass wir dann wirklich auch zum Wandel beitragen. Wobei das sicherlich auch total legitim ist, wenn das so im Kleingarten und so auch alles funktioniert, nur da ist es schon lange belegt. Und jetzt wollen wir eben gucken, funktioniert das auch als regenerative Landwirtschaft?
In der Leitung ist Maria Pakenius, die uns aus Berlin angerufen hat, zugehört hat, was Sie da gerade geschildert haben, auch über die Permakultur. Erstmal schönen guten Morgen, Frau Pakenius.
Guten Morgen. Ja, hören Sie mich gut?
Ja, wir hören Sie gut. Und wir haben gerade ein Beispiel gehört, Permakultur, das kann man auch auf einem Hof betreiben, den Sie gekauft haben. Wäre das was für Sie?
Also das mit der Permakultur ist bei uns ein bisschen schwierig. Also wir haben 1,5 Hektar, einen großen 4-Seiten-Hof und wir haben uns für eine gefährdete Hausterrasse von Schafen interessiert und haben die jetzt auch schon seit 10 Jahren und auch den Hof seit 12 Jahren. Und in dem Sinne, also wir gebrauchen natürlich den Mist Und aber Schafe sind ein bisschen kompliziert, weil die brechen immer aus. Also sie brauchen wirklich starke Zäune. Und da würde das mit der Permakultur nicht so gut funktionieren. Also die grasen dann immer gleich alles ab, ja.
Wir sprechen heute über den Trend zur Selbstversorgung von der Energie bis zu Lebensmitteln. Schafe haben Sie gesagt, ist Selbstversorgung für Sie ein Thema?
Also wir versorgen uns schon selbst. Also und das war eigentlich auch relativ einfach. Aber man braucht eben wirklich eine gute Struktur im Garten. Also vom Frühling bis im Winter, wenn dann alles eingemacht ist und im Keller konserviert wird halt. Und dann wird eben auch im Winter eben auch geschlachtet, ne? Also wir können uns mit Wasser, Energie und Lebensmitteln schon selbst versorgen. Und das war nicht so schwierig. Aber ich hatte vorhin auch eine Dame gehört, man muss das Schritt für Schritt angehen, ne? Wir haben angefangen mit der Photovoltaikanlage. Und dann ein Gewächshaus gebaut und dann eben die Schafe angeschafft. Ne? So Schritt für Schritt, aber es geht.
Ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. 12 Jahre, haben Sie gesagt, haben Sie den Hof jetzt Schritt für Schritt eben auch möglichst autark sich gemacht.
Ja.
Und unseren Hörerinnen und Hörern auch vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht, dass man das leisten kann. Wobei,
ja.
Ja, danke Ihnen erstmal für den Anruf. Und wobei wir ja auch immer wieder gehört haben, auch von anderen Hörerinnen und Hörern, nicht jeder hat den Raum, auch den Platz, Reinhard Loch. Auch die Energiewirtschaft spielt ja eine Rolle, wenn wir darüber sprechen, erneuerbare Energien möglichst zu nutzen. Wenn man sich auch die Permakultur als Gesamtkonzept anschaut bei über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Breit machbar, was wir alles heute schon hier gehört haben?
Ja, in der Energie können wir es vielleicht so halten, wie heute bei einigen Beiträgen gesagt wurde, nämlich, dass man versuchen muss, es gemeinschaftlich zu lösen. Also, dass man tatsächlich auch zum Beispiel auch die Energie mit Nachbarn teilen kann. Das ist ja ein Gedanke. Mit dem Mieterstrom hatte ich das vorhin schon mal angesprochen. Warum nicht der Nachbar, der vielleicht ein Riesendach hat und so viel Energie gar nicht brauchen kann, warum kann ich nicht den Strom von ihm direkt beziehen? Im Moment geht das aus energiewirtschaftlichen Gründen noch nicht. Also solche Konzepte, wo wir sagen, im Quartier denken, dort Gemeinschaftslösungen zu machen, das wird wahrscheinlich auch im Energiebereich eine immer größere Rolle spielen.
Und da gibt es auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Marliese Sondermann zum Beispiel hat uns geschrieben, die eine 60 Quadratmeter Wohnung und einen Balkon in der vollen Südseite hat. Sie interessiert sich für Sonnenpaneele und auch von anderen Hörern kam, gibt es Solar für Einzimmerwohnungen? Wie kann man das realisieren, eben im Kleinen? Wie funktioniert das?
Genau, es gibt diese sogenannten Steckersolargeräte, die man am Balkon oder auf der Terrasse installieren kann. Das sind ein oder zwei Module mit 300 bis 600 Watt Leistung. Die kann man im Grunde genommen in der Steckdose betreiben. Man muss sie dann beim örtlichen Netzbetreiber noch anmelden. Aber das ist für kleines Geld in Gänsefüßchen vielleicht schon einige 100 bis 1000 Euro zu machen. Im Moment haben wir auch da leider einen Lieferengpass. Das war ja bei einem Beitrag vorhin auch schon. Manchmal fehlt es am Chip oder an irgendein Modul, aber das ist sozusagen eine Lösung, die auch Mieter nehmen können, die zumindest eine Südseite zur Verfügung haben und da einen Balkon oder eine Terrasse haben. Mhm. Ich selber habe selber so ein Gerät, also das funktioniert sehr einfach und bringt eben schon auch etwas eben für den eigenen Stromverbrauch.
Aber da haben Sie auch ein wichtiges Stichwort geliefert für kleines, in Anführungsstrichen, Geld. Ein Hörer aus Bayern fragt auch, man sollte über die Finanzierung generell mal sprechen. Wer kann sich Sanierungen und Umrüstungen überhaupt leisten? Beziehungsweise, und das ist eine Frage, die auch von vielen Hörerinnen und Hörern kam, die Frage nach dem Geld. Was gibt es da für Finanzierungsmöglichkeiten oder auch Zuschüsse? Können Sie da in kurzen Sätzen vielleicht einen Hinweis geben, wo man sich informieren kann?
Ja, natürlich. Da führt natürlich im Idealfall wieder der Weg in die Energieberatung, denn es gibt sehr viele Förderprogramme vom Bund angefangen, der Sanierungen, sehr aufwendige Sanierungen, sogenannte Effizienzhausstandards, finanziert bis zu 30-35%. Der Heizungsaustausch wird ja auch sehr großzügig im Moment gefördert. Bis zu 50% bekommt man beispielsweise bei Holzpelletsanlagen oder bei Wärmepumpen. Da gibt es die Programme, das sogenannte Bundesförderprogramm Effiziente Gebäude, BEG, wenn man da im Internet mal googelt, aber ich gebe offen zu, die Randbedingungen, die Rahmenbedingungen sind oft für Laien nicht ganz einfach zu durchschauen, was muss ich da für Voraussetzungen erfüllen, dann braucht man vielleicht doch die Hilfe von Fachmenschen, die dann mal, die man in der Beratung aufsucht, telefonisch oder vielleicht auch in der Vorort-Energieberatung dann doch mal macht.
Und einen weiteren Punkt, den wir zu Beginn der Sendung ja schon mal angesprochen haben, sind die Hürden. Da kamen auch sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern demnach nach Genehmigungen. Welche braucht man? Welche Ansprüche sind da auch von Gesetzgeberseite? Haben Sie da einen Tipp, wo man sich informieren kann?
Im Grunde genommen ist es auch wieder die Beratung, die man braucht. Es gibt natürlich an baulichen Maßnahmen immer natürlich Randbedingungen. Selbstverständlich müssen die entsprechende technische Voraussetzung erfüllen. Es gibt Mindeststandards bei der Dämmung. Wenn man eine Außenwanddämmung macht, muss man eine Mindeststärke berücksichtigen. Man muss natürlich auch vermeiden, technische Fehler zu machen. Das wird natürlich in der Regel bei baulichen Maßnahmen oder auch bei Heizungstechnik natürlich dadurch vermieden, dass es in der Regel ja dann doch ein Fachhandwerker macht, der das natürlich weiß. Aber es gibt ja auch Dinge, die man selber machen kann im baulichen Bereich. Beispielsweise Dachboden dämmen, Kellerdecke dämmen. Also einzelne Sachen kann man auch selber machen. Und da muss man sich gegebenenfalls auch einfach informieren oder eben, wie gesagt, den fachlichen Rat von Beratern holen. Aber es sind doch einige Sachen, die man auch selber machen kann.
Der Wille ist da, auch zu mehr Selbstversorgung und Umrüstung und regionalem Denken. Das hat man auch bei den Zuschriften und Anrufen heute für diese Sendung und in diese Sendung mitbekommen bei der Bevölkerung und bei unseren Hörerinnen und Hörern. Von der Energie bis zu Lebensmitteln, der Trend zur Selbstversorgung. Christopher Henrich, Sie haben uns die Permakultur näher gebracht. Wenn wir mal, was wir auch gerade gehört haben, die gesetzgeberischen Voraussetzungen, die Fördermöglichkeiten, all das mit berücksichtigen, würden Sie sagen, die Politik sieht das Thema, dass der Trend zur Selbstversorgung mehr unterstützt werden müsste, auch von politischer Seite?
Da leider sind wir noch nicht angekommen. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu der Anruferin, weil ich fände es schade, wenn es so stehen bleibt, dass
mit dem Hof.
Ja, weil das bei Schafhaltung die Permakultur ausgeschlossen ist. Weil das funktioniert wunderbar. Da würde ich die Dame bitten, sich im Bereich holistischem Weidemanagement vielleicht mal einzulesen, weil da gibt es ganz tolle Synergieeffekte. Da kann man auch wieder die Natur nachmachen, indem man die Tiere gruppiert und in Bewegung hält, der restlichen Fläche dann eben auch Erholung am Stück verschafft. Da könnte man auch zum Beispiel gucken, dass man 3 Tage später mit so einem Hühnertraktor hinterhergeht, weil dann schlüpfen aus den Hinterlassenschaften von den Schafen dann diese schwarzen Fliegen. Das ist eine ganz tolle Omega-3. Ich will jetzt auch nicht zu weit da reingehen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, da auch zu gucken, dass man Permakulturmethoden in irgendeiner Form integriert. Zu Ihrer Frage, aber politisch ist es leider noch nicht angekommen. Da würden wir uns wirklich wünschen, dass da was passiert. Dass das mal, also dieser gesellschaftliche Mehrwert, dass der anerkannt wird. Wir atmen dann nun mal bessere Luft. Wir haben dann nun mal sauberes Trinkwasser. Und das muss in irgendeiner Form anerkannt werden.
Welche Erwartungen haben Sie da auch mit Blick in die Zukunft?
Ja, also ich habe da gar nicht so große Erwartungen an die Politik. Deshalb bin ich auch selber nicht in die Politik gegangen, sondern habe einen Verein gegründet, weil ich denke, wir haben einfach gar nicht die Zeit. Wenn man guckt, was so eine Regierung oder eine Politik macht, dann wird das am Ende zu langsam und zu wenig sein. Und als Individuen wird es zu wenig sein, aber wenn wir uns in solchen Formaten wie so Vereinen und so gruppieren, dann haben wir vielleicht noch irgendwo eine Chance, weil es ist ja doch 11:55, wenn man sich das mal die Zahlen anguckt.
Wobei man natürlich dennoch sagen muss, es ist ein großer Auftrag, den wir da auch für die nachfolgenden Generationen ja haben. Dr. Wilfried Bommert, Sie sind Journalist, Autor, Sprecher des World Food Institutes, dem Institut für Welternährung e.V. Berlin. Wenn Sie in die Politik blicken, was würden Sie sagen, 11:55 haben wir gerade von Christopher Henrichs gehört, was sind da Ihre Erwartungen?
Also die Erwartungen sind natürlich größer mit der neuen Regierung geworden, aber wir müssen erkennen, dass diese Regierung auch erst ein paar Monate sozusagen am Werke ist. Und das, was die Vorgängerregierungen nicht gemacht haben, kann man nicht von heute auf morgen wieder korrigieren. Was wir uns wünschen, ist ein Programm für die Bundesrepublik, wo regionale Ernährungskonzepte gefördert werden. Und zwar richtig, mit richtig Geld. Wir haben eine Förderung für die Landwirtschaft, also für die Flächenlandwirtschaft, die vollkommen unspezifisch daherläuft. Also wir haben keine spezifische Förderung für regionale Ernährungsstrukturen. Und das müsste eigentlich sein. Und da könnte die Bundesregierung etwas auf den Weg bringen. Aber ich gebe zu, das dauert ziemlich lange.
Und die Agrarreform noch nicht der Weg, der richtige?
Deswegen muss die Zivilgesellschaft vorangehen. Und das, was wir machen als Institut und was die vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie die Ernährungsräte machen, ist ein Stück des Weges, um der Politik die Entscheidung zu erleichtern.
Regionale Ernährungskonzepte, wenn die Preise weiter klettern, der Herbst womöglich Engpässe auch offenbart in der Energieversorgung. Was sehen Sie da, Herr Loch, voraus, was den Trend zur Selbstversorgung angeht? Wird es schwieriger?
Also wir sehen natürlich auch, dass im 2023 eine große Welle von Energiepreissteigerungen auf uns zukommt. Es deutet sich ja schon an und die Mieter und Wohnungsnutzer werden das natürlich 2023 an den Heizkosten deutlich spüren, an den Stromkosten auch. Ich denke, es wird weitergehen mit diesem Thema Photovoltaik, Selbstversorgung, aber auch Dämmmaßnahmen, aber natürlich auch, was kann jeder Einzelne selber tun, also das, was wir als Suffizienz auch gerne bezeichnen, Energiesparen im engeren Sinne. Da wird der Trend natürlich weitergehen, aber er ist natürlich dort an der Stelle begrenzt, wo ich eben die Fachleute brauche, den Fachhandwerker oder den Fachberater. Da werden wir, glaube ich, gesellschaftlich auch schauen müssen, dass wir mehr hinschauen, wie wir Fachhandwerk kriegen, wie wir vielleicht Ingenieurleistungen umlenken in diesen Bereich Energieversorgung und Wärmedämmung. Also da haben wir sicher eine gesellschaftliche Aufgabe, weil wir einfach zum Teil wirklich noch zu wenig Fachexperten haben, die das nachher auch wirklich umsetzen.
Mhm. Gleichzeitig, Sie haben es gesagt, die Preise steigen. Die Bundesregierung will heute ja das milliardenschwere Entlastungspaket wegen gestiegener Energiepreise beschließen. Sie sagen gleichzeitig auch umleiten. Was würden Sie sich da wünschen, wo das Geld hinfließen soll?
Also wir brauchen einfach eine Initiative, um mehr Ausbildung im Fachhandwerk zu haben, weil wir brauchen diese Menschen, die das, die Energiewende nachher auch wirklich umsetzen. Wir brauchen auch noch mehr Fördermittel, insbesondere im Bereich der Wärmedämmung. Also sehr viel Geld wird im Moment in den Bereich Austausch von Heizungen gelegt. Ich sagte schon, bis zu 50% Förderung, das ist schon klasse. Aber da sind wir im Bereich effiziente Gebäudehülle, Altbausanierung noch nicht ganz so weit. Da würden wir uns auch ein bisschen mehr Initiative und ein bisschen mehr Gelder für diesen Bereich noch wünschen.
Um die Lieferengpässe, die Energiekosten, das Russlandgeschäft wird es auch hier in einer Agenda demnächst gehen, am 11. Mai nämlich. Wie begegnen deutsche Unternehmen den Herausforderungen? Also haben Sie schon das Stichwort für die übernächste Sendung gegeben. Ja, diese Sendung, die geht langsam auch zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Dr. Wilfried Bommert war dabei, Journalist und Autor. Sein aktuelles Buch erscheint demnächst, Stille Killer, wie Bigfoot unsere Gesundheit ruiniert. Reinhard Loch war dabei, der Leiter der Fachgruppe Energieeffizienz der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, von dem wir ja gehört haben, wie wichtig auch Beratung ist. Aber selbst da die Nachfrage so groß, dass man mit Wartezeiten rechnen muss. Christopher Hinrichs war dabei, er ist der Mitbegründer und erste Vorsitzende Permakultur Niederrhein e.V., der uns geschildert hat, was Permakultur ist und wie der Trend dorthin geht. Wie gesagt, diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.